Also ich begrüße Sie herzlich und freue mich sehr, dass Frau Kosek mich hier zu dieser Veranstaltung eingeladen hat. Ich gehe davon aus, dass Sie alle über E-Learning und Definition so Bescheid wissen. Ich gehe davon aus, dass nicht alle über Gender Bescheid wissen, aber manche wieder sehr gut, dass das sehr differenziert ist. Habe ich da recht in meiner Annahme? Ja, gut. Dann würde ich einerseits die Gender-Theorien oder die von mir verfolgten Gender-Theorien vorstellen und auf der anderen Seite auch den Gender-Forscherinnen ein bisschen Hinweise für die Auseinandersetzung geben, sodass es auch für die von Interesse ist. Wir haben eine Reihe von Projekterfahrungen, ich meine jetzt meine Gruppe, über E-Learning-Projekte, die bezahlt worden sind, wie zum Beispiel Vira an der Universität Freiburg und verschiedenen anderen Universitäten, wo wir gemeinsame Lehrveranstaltungen gleichzeitig an verschiedenen Hochschulen in instruktionistischer Weise getätigt haben. Das fing so 1997 an. Dann haben wir auch ein großes Projekt vom BMBF eingeworben, das ich geleitet habe, zu Recht Informatik. Ging auch mit sieben bis neun Universitäten in Deutschland, was auch interdisziplinär war, wo Jurastudierende, Informatikstudierende und Informationsingenieure und Wirtschaftswissenschaftler gleichzeitig in Rechtsinformatik gebildet wurden. Dann ein reines Freiburger Projekt, FMOL, mobiles Lehren und Lernen. Alle waren also interdisziplinär und zwar auch zwischen den verschiedenen Welten, also zwischen den Geistes- und Kulturwissenschaften und den Natur- und Technikwissenschaften, den Wirtschafts- und den Jurawissenschaften. Und seither, die sind schon eine Weile ausgelaufen, machen wir immer E-Learning in Seminaren, meistens Blended Learning und Gruppenlernen. Und wir haben eine Reihe von Technikentwicklungen gemacht für das E-Learning oder für informationstechnisch unterstütztes Lernen und Lehren, wofür wir eine Lehrplattform Ego, die auch Freeware ist, entwickelt haben. Wir sind dabei, eine größere Lehr-Lernplattform und Kommunikationsplattform Modus zu entwickeln, die auch Freeware sein wird. Dann haben wir ein Content-Management-System Mona entwickelt, was zumindest jetzt schon unsere ganzen Web-Einträge trägt und dynamisch ist und eine objektrelationale Datenbank darunter liegen hat und ein Konzept für Wissensorganisation Contour heißt das, wo wir vor allem mit Topic Map arbeiten. Das wären die informatischen Anteile, also die konstruktiven Anteile in diesem Kontext und natürlich haben wir unterschiedliche didaktische Formen, die wir verfolgen, je nachdem, ob Seminare oder Lehren sind. Was für uns sehr typisch und, glaube ich, auch einzigartig ist, dass wir haben einen Gender-Studiengang an der Universität Freiburg, der ja hauptsächlich von Studierenden der Kulturwissenschaften belegt wird und der Biologie, und dass wir die zusammen mit den Informatikstudierenden belehren. Das heißt also, in unseren Lehrveranstaltungen sitzen sowohl Informatiker als auch übrigens auch Physiker und Mathematiker und gleichzeitig mit den Kulturwissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen, die in den Gender-Studiengang eingeschrieben sind. Und das ist äußerst produktiv. Oder wir machen auch Seminare zwischen Historikerinnen und Historikern und Informatiker und Informatikerinnen, die dann zum Beispiel über die Revolution 1848 Lehrtext, also Texte ins Web gestellt haben und da haben Informatiker und Historikerinnen und umgekehrt zusammengewirkt. Das heißt also, diese Typik haben wir und ich denke, das ist relativ einzigartig. Ja. An Inhalten wollte ich eben zunächst mal Definitionen von Gender und Gender Mainstreaming geben, dann ein bisschen Hintergründe über allgemeine Ergebnisse zu Gender und neuen Medien oder Informationstechnik, denn der Einschub der neuen Medien bringt natürlich das Gendering der Technik mit in diese Lehre hinein und führt allerdings dann auch oft dazu, wie wir das in Rio und in dem Rechtsinformatikprogramm gesehen haben, dass wir über den Einschub der Technik dann ein Gendering haben der Teilnahme. Das heißt also, Juristen studieren in Münster zum Beispiel, die waren bei uns dabei, zu 60% Frauen und kaum wurde die Lehre mediiert, kamen nur mehr 20%. Im zweiten Semester haben wir es dann geschafft, die dann auch wieder reinzukriegen, aber da muss man was für tun. Also wenn die Lehre mediiert wird, kann es passieren, dass Frauen dann gleich sich nicht mehr anmelden. Mediiert durch die Technik mediiert. Also E-Learning ist eine mediierte, technisch mediierte Lehre. Medien sind natürlich auch Bücher, Entschuldigung. Dann Handlungsfelder und Maßnahmen, was kann man tun? Und Sie haben schon ein bisschen was über die Unterscheidung zwischen Sex und Gender gesagt. Wir nehmen wieder die Unterscheidung zurück, aber das war in der Geschichte der Frauen- und Gender Studies eine wichtige Unterscheidung, dass man zwischen biologischem Geschlecht und sozialem Geschlecht, also dem Geschlecht, was sozusagen in sozialen Systemen als Geschlechtsunterschiede konstruiert wird, unterscheidet, um vor allem das soziale Geschlecht, eben Gender, auch tatsächlich verändern zu können. In der neueren, vor allem mit den Naturwissenschaften zusammen betriebenen Genderforschung nimmt man Geschlecht wieder in eins, so wie in der deutschen Sprache üblich, und stellt dabei fest, dass, wie Anne Fausta Sterling, die Biologin, gesagt hat, dass Geschlecht eine dynamische Einheit von in Wechselwirkung aus biologischem und soziokultureller Formung hergestellten zu denken ist. Das heißt also, alle Erfahrungen, am Gehirn sieht man das am besten, alle Erfahrungen materialisieren sich im Gehirn tatsächlich biologisch und beeinflussen dann die weitere Handlungsfähigkeit oder Handlungsorientierung und das soziale Leben der entsprechenden Person und ist auch lebenslang stets veränderlich. So ist es also gemeint, Geschlecht besteht aus biologischem und sozialem und beides wirkt in Wechselwirkung aufeinander ein. Der Körper ist also auch sozial vergeschlechtlicht und wird ständig sozial vergeschlechtlicht. Gender, wenn wir jetzt das als isolierte Kategorie nehmen, weil es sonst zu kompliziert wird, wenn wir ständig das Gehirn und den Körper wieder mit betrachten, denn wir sprechen ja jetzt von sozialen Prozessen, sprechen wir jetzt wieder als isolierte Kategorie. Das ist aber theoretisch nicht richtig. Wir müssten beides zusammen betrachten. Realisiert sich dann in sozialen Interaktionen, in gesellschaftlichen Prozessen, in der eigenen Körperwahrnehmung, in kulturellen Produktionen und natürlich auch in technischen Artefakten. Wenn wir jetzt die historische Abfolge, Frauen in die Wissenschaft zu integrieren, betrachten, dann war das noch in den Ende der 70er Jahre mit Frauenförderung, die von einem Defizitansatz ausgegangen ist, dass Frauen ein Defizit haben, zum Beispiel in Bildung und in Technik insbesondere, und dass sie eben darin gefördert werden müssten. Und die entsprechende Frauenforschung ist, ich bin von Anfang an mit dabei gewesen, habe zu Beginn natürlich auch die ganzen Episteme und Paradigmen mitgemacht und auch den paradigmatischen Wandel mitgemacht. Das hat zunächst also Empirie gemacht mit Geschlecht als Ausgangsvariable, was man heute sozusagen als Essentialismus bezeichnet. Das heißt, man darf eigentlich nicht mehr Geschlecht als Hauptvariable nehmen, weil man damit Geschlecht verfestigt. Es ist dann in der Folge mit Gleichstellungspolitik und Gleichberechtigungspolitik klar geworden, dass eine reine Frauenförderung dazu führt, dass die Frauen sich anpassen müssen an androzentrisch, also männlich geprägte Strukturen in einer patriarchalen Gesellschaft und dass, um Chancengleichheit herzustellen, man auch die unterschiedlichen Ausgangslagen der Geschlechter, der sozial konstruierten Gender-Ausgangslagen mit berücksichtigen muss. Und in der gleichen Zeit hat sich also die Gender Studies konstituiert und sie macht natürlich auch Empirie, hat dann einen theoretischen Ansatz gefunden oder mehr, viele theoretische Ansätze gefunden und die augenblickliche gültige Theorie, insbesondere aus den Kulturwissenschaften, ist, dass man konstruktivistische Annahmen macht. Gender wird konstruiert durch die Gesellschaft und durch das Individuum natürlich auch in sich selbst als Geschlechtsidentität. Und der Ansatz ist, dass man diese Konstruktionen, wo sie schädlich sind, zumindest wo sie schädlich sind, dekonstruieren muss. Um sie dekonstruieren zu können, darf man jetzt Geschlecht nicht als primäre Variable für die Empirie verwenden, sondern muss sie als sekundäre Variable nehmen und andere Variablen wie zum Beispiel Technik oder Lernstile oder sowas als primäre Variablen nehmen und dann schauen, wie konstruiert sich in den Kontexten das Geschlecht. Bis hin in den Geisteswissenschaften wird auch von der Auflösung der Kategorie Geschlecht gesprochen. Für Natur- und Technikwissenschaften können wir das so nicht akzeptieren, weil in unseren Fächern Geschlecht einen wirklich anspringt. Wir haben kaum Frauen in diesen Fächern und die Fächer sind, obwohl sie objektivistische Annahmen haben, extrem vergeschlechtlicht. Wir können also nicht sagen, dass sich in unseren Fächern Geschlecht aufgelöst hat, ganz im Gegenteil. Ja, und auf der linken Seite haben Sie jetzt also die im Moment herrschenden Maßnahmen zur Gleichstellung, nämlich Gender Mainstreaming, wie Sie schon gesagt haben, wie es von der EU und natürlich auch von den politischen Institutionen her gefördert wird. Und in der Industrie haben wir Konzepte wie Managing Diversity oder Total Equality als Paradigmen zur Gleichstellung von Frauen in wirtschaftlichen Kontexten. Unser Theorieansatz, der muss ja nun, weil ich habe höchst unterschiedliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Politologie und Soziologie, aus Mathematik, aus Biologie vor allem, habe ich auch zwei. Und wir müssen ein Geschlechterkonzept herstellen, das im Gender Studies diese Dinge zu integrieren erlaubt. Und da haben wir sozusagen diese Abhebung vom Körper, wie sie durch Theorien wie Judith Butler und so weiter gemacht. Das können wir so nicht übernehmen oder zumindest wir müssen sie differenzieren und ergänzen. Und unser Theoriekonzept ist konstruktiver Realismus. Und mit Realismus meinen wir den Körper als reales, materielles Gegebenes, was aber konstruiert wird, auch durch soziale Interaktionen, durch Kultur, durch Geschichte und so weiter. Also nennen wir das konstruktiver Realismus, sehr vereinfacht gesprochen. Und wir meinen damit, dass Geschlecht und Gender konstruiert wird in kulturellen, sozialen und Machtrelationen, dass Gender sich realisiert durch die Interaktionen zwischen den Subjekten und dass es erscheint in Strategien, die vergeschlechtlicht sind oder durch die Inkorporierung von Gender in Konstruktionen von Technik, von Wissenschaft und Kunst und dann in den realen technischen Artefakten selbst. Vielleicht ist immer noch nicht klar, was Technik und Geschlecht miteinander zu tun haben oder neue Medien sind ja technische Mediationswerkzeuge. Technik und ihre Produkte siedeln sich in sozialen Kontexten an und sind an der Gestaltung unserer sozialen Welt beteiligt. Informations- und Kommunikationstechnologien sind ganz besonders stark sozial wirksam, weil sie überall für jeden wirksam sind und weil sie auch Organisatorisches und Soziales mitgestalten, sind sie auch besonders stark vergeschlechtlichend im Vergleich zu anderer Technik, wie wenn ich an Atomkraftwerke oder sowas denke. Geschlecht und Medien sind dabei keine festen Größen, sondern Teile einer dynamischen sozialen Realität und die Individuen bewegen sich in einem Prozess des Gendering und sind natürlich auch immer gendert und gendern selber, also vergeschlechtlichen, dieses furchtbare Wort, Ungetüm, gendern und sind gendert. Man spricht auch von Co-Konstruktion von Gender und Technology. und sie haben ähnliche Eigenschaften, Gender und Technology. Also es sind soziale Errungenschaften, konstituieren sich wechselseitig, ändern sich historisch und sind offen für Interpretation und Variation durch Individuen. Wenn wir jetzt an Geschlechterkonzepte für die Nutzung, ich spreche jetzt ausdrücklich von der Nutzung der neuen Medien denken, dann kann man unterschiedliche Theorien benutzen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir Geschlecht als dynamische Ungleichheiten, dynamisch sich veränderliche Ungleichheiten annehmen, nicht als feste Eigenschaften, wo jeder und jede sich mehrfach in unterschiedlichen Kontexten und Lebenszusammenhängen mehrfach positioniert. Und wir verwenden dabei die Elemente neuerer Geschlechterdiskussion, nämlich Prozessualisierung von Geschlecht, also dass Geschlecht sich in der sozialen Welt ständig verändert und weiterentwickelt, ob positiv oder negativ und in welchen Kontexten, ist damit nicht gesagt. Dann Relationierung, dass also Individuen und auch Gruppen von Menschen sich in Relation zu verschiedenen anderen Gruppen oder in Relation zu Familie jetzt im Vergleich zu Beruf unterschiedlich geschlechtlich positionieren. Also man kann zu Hause einen Ansatz von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung haben und im Beruf als Frau ihren Mann oder ihre Frau stellen. Das ist durchaus möglich. Also das meint Relationierung und umgekehrt natürlich. Und Beziehung auf die Handlungsebene, das heißt die Unterscheidung zwischen dem, was ich im Kopf über meine Geschlechtsidentität und meine Geschlechtsrolle und meine Performance darüber habe, die kann sich sehr unterscheiden von dem, wie ich selbst handle. Also Bezug auf die Handlungsebene. Und was wir auch immer tun müssen, ist der Einbezug symbolischer Kodierungen, also wie zum Beispiel Männlichkeit und Technik. Und aus all diesen folgt ein, wir jetzt aus dem Englischen übernommen, eigentlich ist Diversität kein deutsches Wort, müsste sagen Diversifizierung, aber man sagt inzwischen auch Diversitätsansatz, Diversity-Ansatz. Und im englischsprachigen Raum sagt man auch Intersektionalität, was nämlich bedeutet, dass der Diversitätsansatz eben auch wieder unterschieden wird über die Schnittstellen als Theorieansatz, um die multiplen Konstituierungen gesellschaftlicher Identitäten in den Alltagspraxen analysieren zu können. Und Frau Kosek lobt vor allem das Personalausweisgeschlecht, weil es von der Theorie natürlich dann schwierig ist, wenn man in die Praxis geht und in die Empirie geht, jetzt doch wieder von Männern und Frauen sprechen zu müssen, obwohl sich Geschlecht eben wirklich kontextuell immer unterschiedlich darstellt. Und für die Evaluation ist es dann vielleicht ein Hilfsmittel zu sagen, das Personalausweisgeschlecht, übrigens Cornelia Helferich, eine Kollegin von mir in Freiburg an der PH, die hat diesen Satz geprägt: Für Personen, deren Geschlecht im Personalausweis mit männlich oder weiblich angegeben ist, verwenden wir im Folgenden die abkürzende Sprechweise Frau oder Mann. Jetzt muss ich etwas zu Besonderheiten der Gender Studies oder der Geschlechterforschung in der Technik sagen. Geschlechterforschung auch in Technik und Naturwissenschaft versucht natürlich, Geschlechtergrenzen aufzulösen und aufgebaute Unterschiede, Dichotomien bedeutet Grenzziehungen zwischen verschiedenen Kategorien, Mann, Frau oder was auch immer, Entwickler, Benutzer oder Entwicklerin, Benutzerin und so weiter, aufzulösen und zu dekonstruieren. Wie werden solche Dichotomien aufgebaut? Beispielsweise in der Informatik unter den Studierenden ist DAO, der dümmste anzunehmende User, ein geflügeltes Wort, wobei die Informatiker und Informatikerinnen sich sozusagen über die Benutzer und Benutzerinnen heben können. Und das konstituiert nun eine Grenze zwischen Entwickler und Benutzer, die wir nicht haben wollen. Und solche Dichotomien sollten beispielsweise aufgelöst werden. In den Technik- und Naturwissenschaften werden aber die Genderforscher auf Schritt und Tritt mit der Ungleichheit der Geschlechter konfrontiert. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, Geschlecht hat sich aufgelöst, wie ich zu Anfang schon gesagt habe. Das heißt, wir brauchen Geschlecht als Sekundärvariable unbedingt, um festzustellen, wo sind die Ungleichheiten, wo können wir überhaupt dekonstruieren. Kritische Geschlechterforschung in unseren Fächern analysiert also die Situation von Frauen, die Geschlechterkonstruktionen in den Fächern und die methodisch-epistemologischen Vorgehensweisen, zum Beispiel bei der Wissensherstellung, bei der Wissensrepräsentation und bei ihrer Vermittlung, zum Beispiel in E-Learning-Projekten. Nun haben wir aber eine Besonderheit im Konstruktiven, in der Technik. Besonders Informationstechnik repräsentiert ja soziale Verhältnisse, Welt sozusagen, und damit all das, was wir auch als vergeschlechtlicht vorfinden. Das heißt, bei der Ist-Analyse haben wir Geschlecht auf jeden Fall, wenn wir irgendein informatisches Projekt durchziehen, zum Beispiel eine Lehr-Lern-Plattform zu implementieren oder eine Datenbankentwurf zu machen und so weiter. Das heißt also, Geschlecht ist auf jeden Fall bei der Ist-Analyse, und wie dekonstruiere ich es jetzt für die Soll-Analyse? Indem ich zum Beispiel eben den Diversitätsansatz verfolge, aber Technik soll ja auch preiswert sein, also Diversität würde heißen, ich würde alle Möglichkeiten von Geschlecht, Alter, Rasse, Klasse, Religion, was da alles vorkommen müsste, müsste ich in die Gestaltung dieser Technik jetzt hineinnehmen. Das kann zu teuer werden. Und daher gibt es genau in der Technik, der neueste Ansatz ist, dass man nicht nur degendert, sondern dass man auch regendert. Aber so regendert, dass es eben unschädlich ist für ein Geschlecht. Für beide Geschlechter meine ich, ja. Für ein Geschlecht für das Geschlecht, ja. Das heißt also, es kann notwendig sein, weil es sonst zu teuer ist, zu regendern, denn Degendering, also ein Genderloses im organisatorischen, politischen gibt es nicht, und Diversität kann zu teuer sein. Also kann es notwendig sein, dass ich regendere, aber so, dass es eben unschädlich ist. Das ist eine Besonderheit in Technik, sonst würde ich nie regendern. Aber in Technik muss man das manchmal. Also, steht jetzt hier alles, was ich gerade eben gesagt habe. Also die besten Veröffentlichungen in dem Kontext sind von Cecil Krutzen aus Holland. Sie hat zum Beispiel eine Theorie, dass man einen offenen Raum für die Gestaltung durch die Benutzung schafft, um die Dichotomie zwischen Entwickler und Benutzer aufzulösen. Und hier habe ich in den untersten beiden Kategorien einerseits den Diversitätsansatz oder eben Degendering und Regendering. Ja, jetzt muss ich noch eingehen, weil die ganze Empirie natürlich, in der sich die Geschichte durchzieht und auch in der aktuellen Empirie die Geschichte präsent ist, auch in der Gegenwart. Also auch aktuelle Empirie verwendet immer noch den Differenzansatz zum Beispiel. Der Differenzansatz entspricht eben der frühen Frauenforschung, wo ich Geschlecht als Primärvariable habe, und da besteht eben die Gefahr, dass ich Verhältnisse durch die Empirie festhalte, die vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr so vorhanden sind und damit die Geschlechter wieder in ein Gendering treibe, das sonst vielleicht gar nicht hergestellt würde. Das heißt also, Differenzansatz in dieser Form ist schädlich, weil es regendert das empirisch Festgestellte, also und festhält. Später sind von Sandra Harding zum Beispiel Standpunkttheorien entstanden. Standpunkttheorien sagen, es ist zwar das Geschlecht konstruiert und nicht biologisch und vielleicht auch variabel, aber das Variable ist durch den Standpunkt schon etwas weggenommen. Es hängt eben davon ab, wie ich in der Gesellschaft positioniert bin, wie sich bei mir Geschlecht realisiert. Hat also diese kontingente Eigenschaft von hergestellt sein, aber die Veränderlichkeit in Zukunft nicht so richtig in den Blick genommen. Und deswegen ist auch bei Standpunkttheorien möglich, dass ein schädliches Regendering da sein kann. Das heißt also, aus den Standpunkttheorien müsste man noch die Dynamik hineintun, die Zukunftsdynamik, dann kommt man zum Konstruktivismus und Dekonstruktion und Diversitätsansatz oder eben, wie in Technik manchmal nötig, Degendering und gendersensibles Regendering. Warum ist Gendersensibilisierung in der I-Lehre überhaupt nötig? Wir haben je nachdem unterschiedliche Medienerfahrungen, das ist nicht nur in Bezug auf Geschlecht, sondern in Bezug auf Alter und Schicht und Kultur. Wir haben kontingente Nutzungsarten, je nach Fach zum Beispiel oder Interessen und natürlich auch nach Lerntypen. Wir haben die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in Multimedia und insbesondere auch in E-Learning-Projekten. Das heißt, wir haben meistens eine Arbeitsorganisation, wo die Technikentwicklung durch Männer geschaffen wird und die Inhalteentwicklung durch Frauen. Nicht gut, sollte man ändern. Auch Frauen sollten die Technik entwickeln, insbesondere das Requirements Engineering die Soll-Analyse für die Lehr-Lern-Plattform mitentwickeln und umgekehrt sollten Männer auch bei der Inhalteentwicklung beteiligt werden. Also sollte eine gute Gendermischung oder Geschlechtermischung an beiden Seiten sein. Realität ist fast überall anders. Und Verhinderung von androzentrischer Lehre unter Vertiefung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung als Folgen des E-Learning. Was haben wir also als Ziele? Die Verhinderung von negativen Wirkungen, wie ich schon erwähnt habe, durch den Einschub der neuen Medien und gleichzeitig positiven Wirkungen durch Schulung der Sicht auch für Geschlecht, diese als Wahrnehmungs- und Unterscheidungskategorie bei entwickelnden Lehrenden und Studierenden zu sehen und natürlich Bewertungskompetenz zu entwickeln durch Diversität und Diversität zum Beispiel von Inhalten könnte sein, mehr Perspektivität auf die Inhalte, also unterschiedliche Sichtweisen auf den gleichen Inhalten zu erlauben, Kontexte mit zu betrachten, Kontingenzen zu sehen und Interdisziplinarität auszuüben. So, das zweite Kapitel würde sich jetzt mit den Hintergründen befassen, wobei ich jetzt Analysen über Geschlechterverhältnisse im Bereich des E-Learning oder der neuen Medien darstellen möchte und dabei diese ganzen Theorien für die Genderforscherinnen nochmal durchgehe, aber für die anderen natürlich auch, und zeige, welchen Theorieansatz die jeweils benutzen. Und das für technische Barrieren, Computer Literacy, Kommunikationsstile, Lernstile, Nutzung. Und dann frage ich immer, wo sind da eventuell Geschlechterstereotypen und wie könnte man die eventuell dekonstruieren? Oder wo kann man sie vielleicht auch nicht dekonstruieren? Also, was erweist sich zum Beispiel als Barrieren? Wir sagen ja immer, Dichotomien oder Dichotomisierung sind Barrieren für unterschiedliche Kategorien wie Geschlecht, Alter und so weiter. Im Media Analyzer findet man zum Beispiel sehr viele Ergebnisse zur Internetnutzung und die zeigen eben auch Geschlechterdifferenzen. Die sind natürlich verortet in Differenz- oder Standpunkttheorien. Da findet man natürlich auch Dichotomisierung in Bezug auf Alter, in Bezug auf Beruf oder Arbeitslosigkeit, in Bezug auf Schicht und Einkommen. Aber was man auch sieht, auch über den Media Analyzer, dass alle diese Dichotomisierungen abnehmende oder diese Dichotomien abnehmende Bedeutung haben und dass man unter Umständen Geschlechterunterschiede immer weniger sieht, vor allem im Internet. Ah ja, dann eben auch beim Einkommen. Dann haben wir Dichotomien zwischen Stadt und Land oder in Bezug auf Schulbildung. Die Nutzung des Internets steigt natürlich mit dem Bildungsgrad. Oder Untersuchungen von Barbara Becker, die sehr gute Untersuchungen macht, aus den 90er Jahren zeigen Geschlechterdifferenzen im Internet und sie zeigt, dass Frauen selten, und das gilt nach wie vor natürlich, seltener Diskussionspartnerinnen in Mailinglists, Newsgroups oder Chats sind, dass sie weniger oft Inhaberinnen von Homepages sind, dass sie sich weniger präsentieren in Projekt- und Publikationsbeschreibungen. Das wären in dieser Zeit auch die gängigen Theorien, nämlich Standpunkttheorien gewesen. Gründe, gibt sie an, sind geschlechtsspezifische Kommunikationsstile, Anmache und Aggressivität, Flaming also, das ist ein Kommunikationsstil, der Frauen aus den Kommunikationen herauswirft. Oder im Internet ist ja Aufmerksamkeitserzeugnis das wichtigste Element, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und das geschieht durch Ästhetisierung von Informationen. Das heißt also, arkadische Oberflächen, narzisstisch stilisierte Präsentation wird laut dieser Empirie von Männern eher bevorzugt, während Frauen eher Brauchbarkeit und Nützlichkeit, während sie arkadische, also stark flimmernde und bewegte Websites weniger benutzen und weniger selber herstellen. Weiter ist die Medienkultur als Spielkultur eher eine männliche Kultur und Sinn- und zweckbezogenes Arbeiten ist eher das Interesse von Frauen. Also hier haben wir Standpunkttheorien, wenn ich das so produziere, sind Standpunkttheorien, aber wir haben dabei bereits einen Ansatz für Dekonstruktion, weil wir in unterschiedlichen Kontexten eben unterschiedliches Gendering sehen. Oder hier, das ist wieder aus dem Media Analyzer, bei der Nutzung von Computern haben wir Spiele vorwiegend von männlichen Jugendlichen genutzt, aber jetzt ein Ansatz zur Dekonstruktion, wir haben Unterschiede bei den Genres. Dann Textverarbeitung, vorwiegend weiblich, entspricht dem Stereotyp der Typistin. Informationsgewinnung ist bei Männern eher selektiv, bei Frauen eher umfassend, so Media Analyzer. Internetnutzung, Männer nutzen mehr Möglichkeit. Webseitenattraktivität, sagt Media Analyzer, die Frauen bevorzugen eine klare Struktur und ein umfassendes Informationsangebot, während Männer eher visuell orientiert sind und Bilder und Animationen statt Text bevorzugen. Sie werden gleich nachher sehen, dass wir genau konträre Ergebnisse von anderen empirischen Untersuchern haben und das zeigt dann immer, dass die Kontextuierung nicht ordentlich in der Empirie geleistet worden ist und dass das tatsächlich dann wieder ein Mittel ist, um zu dekonstruieren solche Ergebnisse. Dann Farbunterschiede, dass Männer aggressivere, da gibt es aus England eine Studie, aggressivere Farbunterschiede und Farben verwenden. Was man aus biologischer Sicht sehen muss, ist oder aus sozusagen dieser Embodiment-Theorie, warum Männer häufiger rot-grün blind sind, wissen wir ja nicht. Das kann auch Verkörperung von sozialen Ergebnissen sein, weiß man nicht. Jedenfalls sind sie sehr viel häufig rot-grün blind. Das muss man berücksichtigen bei Webseiten, Farbgebung. Und es könnte eventuell ein Grund sein, warum sie aggressivere Farbunterschiede bevorzugen. Keine Ahnung. Ja, Sie sehen hier schon, das habe ich hier nicht hingeschrieben, Sie sehen hier schon, wo man eben einen Ansatz zur Dekonstruktion machen kann. Es gibt Unterschiede bei Genres, bei den Spielen und so weiter. Also, oder was ich gesagt habe, die Webseitenattraktivität, da gibt es genau gegenteilige Ergebnisse. Oder Kommunikationsstile im Internet. Da gibt es Ergebnisse zu, dass Männer auch im realen Kommunikationszusammenhängen häufiger den Dialog beendend reagieren, dass sie sich auf Wesentliches und auf Korrektheit der Aussagen beschränken, dass sie Problemlösungsangebote eher geben, dass sie also sehr pointierte Behauptungen aufstellen, dass sie stark pointiert widersprechen oder beleidigen oder flamen, während Frauen häufiger diskussionsbereiter sind, sich in Diskussion, die Diskussion in Gang halten, eher Fragen stellen, etwas zugeben, etwas nicht zu wissen, sich nach der Meinung anderer erkundigen, diplomatisch sind, formulieren Fragen in Fragestellung und höflicher. Und genau diese Empirie gibt es natürlich dann verstärkt sogar. Man weiß, dass die technische Medierungen Differenzen verstärkt, ja, also in fast allen Zusammenhängen verstärkt das Internet Differenzierungen, weil die realen Personen eben nicht mehr anwesend sind. Also, dass auch im Internet solche Unterscheidungen gefunden werden, aber das gehört jetzt wieder zu Differenz- oder Standpunkttheorien. Zum Beispiel der Report TechSavvy, der American Association of Women, sagt, das gebrochene Verhältnis von Mädchen zu neuen Technologien scheint teilweise gerechtfertigt, nicht wegen Ängstlichkeit und Inkompetenz, sondern wegen Passivität, Redundanz, Brutalität und Unsinnlichkeit als Schwachpunkten eben der Internet- und der Computerszene. Sie müssen integrativer, offener und vielseitiger werden. Also wenn wir jetzt hier uns auf die verfestigte Technik beziehen, dann haben wir hier einen Ansatz zur Veränderung der Technik, zum Degendering der Technik und dazu, dass wir sozusagen die unterschiedlichen Kommunikationsstile nicht unbedingt auch in den Personen verorten müssen, sondern durch die Technik hergestellt ansehen können. Gleichzeitig gibt es eben auch andere Kommunikationsergebnisse, Gendereffekte. Bei der Online-Kommunikation werden beeinflusst durch die Geschlechtermischung der Gruppe, ist also je unterschiedlich, ob viele Frauen dabei sind oder wenige, dann dominieren eher männliche Kommunikationsstile, in Anführungszeichen, die ich eben als männliche bezeichnet habe, was man eigentlich auch nicht darf. Ja. Oder durch das Außenmaß an Anonymität, da verstärken sich dann wieder die Differenzen. Die Stufen der Professionalität, dann schwächen sich die Differenzen wieder ab. Oder die Fähigkeit, Kommunikation zu reflektieren, was manche professionalisiert haben in den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften, dann schwächen sich die Differenzen ebenfalls ab. Das heißt also, auch die Kommunikationsstile hängen vom Kontext ab und damit haben wir wieder einen Dekonstruktionsansatz. Ja, und hier haben wir jetzt, ich habe es leider an der Stelle nicht zusammengebracht, im Media Analyzer schreiben sie, der de facto Standard bei Websites sei, dass die Inhalte geschlechtsspezifisch wahrgenommen würden, dass Frauen stärker auf Textelemente schauen, während Männer eher auf das Bildmaterial achten. Und in der Untersuchung vorher haben wir gesehen, dass Frauen eher auf Fotos schauen und auf die Kategorien, also auf die Banner, während Männer eher gegenteilige Ergebnisse. Und das ist dann eben auch wieder ein Anlass, sich zu fragen, wie die Kontextuierung dieser Analysen war und ob diese Kontextuierung eben so verschieden war, dass man dadurch eben die unterschiedlichen Ergebnisse kriegt und gleichzeitig, dass man das nicht an Geschlecht direkt als Variable anheften kann, sondern an den Kontext und Geschlecht eben als sekundäre Variable hat. Was man allerdings dann behalten muss, ist zu sagen, es werden Differenzen hergestellt, aber die sind nach Kontext immer unterschiedlich. Ja? Also die Differenzierungen sind dynamisch, variabel und unterschiedlich und auch unterschiedlich stark. Oder bei der Nutzung haben wir auch ein Gendering, wenn wir Standpunkttheorien beibehalten, also Benutzungsoberflächen und Funktionalitäten sind oft an bestimmten Bedürfnissen von männlichen Gestaltern orientiert, nämlich probieren statt einer Systematik. Und dann gibt es auch wieder eine Empirie, dass eher männliche Präferenzen Elemente von Kontrolle und Spiel sind, während weibliche eben eher textbasiert, wie wir eben auch gesehen haben, anlassbezogene Kommunikation, also Technik als Tool und Systematik. Wieder Standpunkttheorien, die solche Ergebnisse hervorbringen. Aber die kontextorientierte Analyse zeigt, das Gendering ist kontingent und variabel. Und auf diese Weise lässt sich dieser sogenannte Essentialismus dekonstruieren. Und was aber beibehalten werden muss, es zeigt, so, wenn es nur eine Lösung gibt, dann ist die Gefahr eben sehr groß, dass diese ein Gendering enthält. Und es gibt die Anforderungen an Unterschiede. Genauso bei der Benutzung. Wir haben unterschiedliche Aneignung der metaphorischen oder also der mittransportierten Bedeutungen von Interfaces und von Benutzerinnenführung. Das heißt, sowohl bei den Icons als auch bei den Navigationskonzepten sind unterlegt bestimmte Assoziationen über die Bedeutung der Navigationsreihenfolge zum Beispiel oder der Icons, und die können wieder vergeschlechtlicht sein. Und auf der anderen Seite bei der Wahrnehmung wieder sind die kognitiven Transferleistungen auf diese räumliche Struktur unterschiedlich. Die sind nach Lernstilen, nach Erfahrungen und dann eben unter Umständen auch nach Geschlecht, aber nach Geschlecht kontextuiert unterschiedlich. Gehen dann weiter zur Navigation, weil ich denke, das ist etwas, was nicht so sehr bekannt ist und was ein Schwerpunkt in meiner Abteilung ist, wo ich ja auch eine Mitarbeiterin, die Sigrid Schmitz, habe, die Biologin ist, die früher in Verhaltensbiologie über Raumkognition gearbeitet hat. Und ihre Arbeiten werden auch immer zitiert bei Unterschieden oder bei möglichen Unterschieden von virtueller Raumorientierung, also durch Navigation. Und hier haben wir jetzt wieder ein Differenz- oder Standpunkttheoretisches Zitat im Lernet. Also Lernet und Lisinet sind Frauen-Websites. Und das ist jetzt eigentlich das, was ich vorhin gemeint hatte. Männer eher auf Fotos und Abbildungen und Frauen eher auf Menüs und Überschriften. Und das war eben genau das Gegenteil von dem, was wir vorher hatten. Was sind Navigationsmerkmale bei der Orientierung im Raum? Das können sein Landmarken, Wege, Kreuzungen, Richtungen oder Entfernungen. Und nun weiß man, dass die einzige kognitive Unterschied, der zwischen Männern und Frauen signifikant empirisch belegt ist, aber auch sich dauernd verringert. Inzwischen also auf zwischen 1-2% der Gesamtvarianz sich ausdehnt. Das bedeutet, Unterschiede innerhalb eines Geschlechts sind bedeutend viel größer als Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Aber es ist signifikant immer wieder festzustellen. Und damit zusammenhängend interpretiert man die immer wieder festzustellenden unterschiedlichen Strategien bei der Raumorientierung. Aber auch da muss man, also werde ich jetzt gleich zeigen, dass man das dekonstruieren kann. Also allgemein wird gesagt, dass eine Raumorientierung anhand von Himmelsrichtungen oder Überblick mehr Männer verfolgen, während Frauen mehr landmarkenorientiert sich im Raum orientieren. Aber Fragestellungen und Vorerfahrungen machen diese Ergebnisse wieder kontingent und kontextbedingt unterschiedlich. Das heißt, es gibt überhaupt nicht in jedem Zusammenhang Geschlechtsunterschiede. Oder hier nochmal der Überblick. Es wird häufig gesagt, Männer sind generell besser in mentaler Rotation, aber es gibt nur biologisches Geschlecht, nur 1-5% als Erklärungsgehalt. Was dann häufig herangezogen wird, ist die Evolutionstheorie der männlichen Jäger und der weiblichen Sammlerinnen, wo die Jäger eben Übersichtswissen gewinnen müssen und die Frauen Landmarkenwissen und deshalb das vielleicht auch schon in der Evolution sich biologisch, genetisch verfestigt hat. Aber auch das ist keine Theorie, die Genderforscherinnen, Biologie-Genderforscherinnen akzeptieren würden. Es gibt durchaus andere Theorien. Sigrid Schmitz hat gerade einen Artikel geschrieben über die Jägerin und der Sammler. Also es gibt wechselnde Umweltanforderungen, die eben auch diese Zuschreibungen dekonstruieren. Oder dann, was auch immer wieder gesagt wird, die Lateralitätshypothese im Gehirn, dass die Raumorientierung und auch Sprache, dass es unterschiedliche Verortungen im Gehirn dieser kognitiven Leistungen gibt. Bei Männern eher einseitig, während bei Frauen bei Sprache zum Beispiel eher verteilt auf beide Hirnhälften. Aber es zeigt sich auch da, dass das in ganz engen Kontexten gewonnene Ergebnisse sind, die sich in anderen Kontexten überhaupt nicht reproduzieren lassen, und dass es kulturell variabel ist, und dass es auch, also diese Messungen werden ja meistens mit FMRT gemacht heute, funktionellen Magnetresonanzimaging oder PET, und dass es abhängig ist von der Einstellung des Magnetfeldes, wie stark das Magnetfeld ist. Es liefert also kaum einen Beweis für eine biologische Disposition und essentialistische Erklärungen der Raumkompetenzen. Trotzdem ist das eine Variable, wo wir wirklich noch am ehesten sagen können, da finden wir vielleicht Geschlechtsunterschiede. Hier etwas zur Erklärung. Wir haben ja auch ein großes Projekt GERDA über Gendered Digital Brain Atlas, heißt der, über Hirnforschung und Neurologie und Geschlechterdifferenzen und deren Konstruiertheit bzw. über Fehler in entsprechenden Veröffentlichungen der Neurowissenschaften. Und da haben wir auch entwickeln wir ein Informationssystem dazu. Das heißt also, auch beim Navigieren haben wir diesen Kreislauf von Navigationsverhalten, Beachtung von Navigationsmerkmalen, Einspeichern von Navigationsmerkmalen, Konstruktion und Modulation der Repräsentation im Gehirn und das wieder einwirkend auf das Navigationsverhalten, so wie bei allen anderen kognitiven Leistungen auch. Und hier gibt es ein paar Ergebnisse, Geschlechterfragen im simulierten virtuellen Raum, wo man eben diese Landmarken bzw. Himmelsrichtungen, Orientierungen reproduziert gefunden hat in einem Virtual Water Maze und in einem virtuellen Labyrinth. Und das kann man nun übertragen auf die Navigation im Web, und es liefert uns zumindest Hinweise dafür oder auf jeden Fall Hinweise dafür, dass man auch auf die Navigation achten muss, dass die nicht einseitig vergeschlechtlicht wird. Also bei Browsern und Textseiten muss man darauf achten, wie die Suche nach Begriffen interpretiert wird, denn Landmarken sind auch semantisch, rufen semantische Interpretationen hervor, wie die Folgen von Links und Knoten, wie die Routen angelegt werden und ob dafür alle Navigationsstile auch wirklich ein Anknüpfungspunkt existiert, ob es Rückkehrmöglichkeiten und so weiter gibt. Genauso mit den Menüorganisationen, die wir ja hinreichend kennen, vor allem durch die wunderbare Firma Microsoft, wo eine uniforme Menübezeichnung auch für unterschiedlichste Software existiert. Das ist nicht etwas, was wir für gut halten. Menühierarchien mit Indexierungen, wo die erfordern, dass man häufig auf die oberste Ebene zurückspringen muss, dass nur Landmarkenwissen benutzt wird in der Realisierung, also nach empirischen Ergebnissen, und dass seltener Routenabfolgen benutzt werden. Und danach muss man sich dann natürlich orientieren. Grafische Browser als Hilfen für Route- oder Service-Strategien sind also dann entsprechend zu gestalten, wenn diese hierarchische Orientierung da ist, dann haben wir oft das Problem eines Orientierungsverlustes, weil man nicht weiß, wohin man zurückspringen soll oder vergessen hat überhaupt, woher man gekommen ist, oder wenn es schwer ist, überhaupt einen Überblick über die Gesamtkarte zu haben, eine kognitive Karte zu haben. Und was unser Ansatz ist, keine hierarchischen Orientierungshinweise, Hilfsmittel zu geben, sondern durchaus auch landmarkenorientierte Concept Maps, die es ermöglichen, einen Überblick zu halten, wenn man da immerhin zurückspringen kann in diese Concept Maps, die eben erlauben, kognitive Raumkarten für das Individuum zu bilden und dann statt Bäumen eben auch Netze zu gestalten. Wobei es eben zu beachten ist, ob Vorerfahrung oder geringe Erfahrung in den entsprechenden Inhalten gegeben ist. Also für erste Erschließung ist immer gut, durchaus baumorientierte, hierarchische Organisation zu haben. Aber wenn man sich dann gut auskennt, dann sind Netze eben sehr viel günstiger. Ja, hier gibt es wieder so einen differenztheoretischen oder standpunkttheoretischen das Ergebnis, was gerade auf einer Arbeit von der Frau Schmitz basiert, wo eben auch geschrieben worden ist, dass in der Webnavigation Frauen stärker Landmarken nutzen und Männer eher einem Pfad folgen. Aber das haben meine Mitarbeiterinnen wirklich genau analysiert, das empirische Setting, und sie sind der Meinung, dass da zu wenig Kontextangaben gegeben sind, um diese Ergebnisse auch wirklich zu glauben. Und vor allem sind Einflussfaktoren wie Kompetenz, Vorerfahrung, Motivation, Angst und Ähnliches nicht mit betrachtet worden. Und das ist ein wichtiger Faktor, gerade auch bei der Webnavigation durch Männer und Frauen. Das heißt also, wenn wir keine Stereotypen wiederholen oder neu implementieren wollen, dann müssen wir einen Diversitätsansatz finden. Und jetzt komme ich zu den Handlungsfeldern und Maßnahmen. Und ich denke, über gendersensible Mediendidaktik wissen Sie vielleicht selbst sehr viel von Frau Kosek. Und ich werde mich dann eher auf die Navigation und die Lehr-Lern-Plattformen orientieren. Also eine gendersensible Navigation empfehlen wir, jetzt anknüpfend an das vorher Gesagte, in einer gelenkt sequentiellen oder einer hierarchischen baumartigen Führung nur als erste Erschließung von Inhalten. Wir empfehlen dann für den Überblick im Gesamten Concept Maps. Da muss man natürlich viele haben, damit das Maze nicht zu chaotisch wird, zu dicht wird. Was wir auch empfehlen, ist 3D-Repräsentationen mit 3D-Navigationstools. Leider gibt es die nur im kommerziellen Bereich und noch nicht als Freeware oder Shareware oder so. Und freie Navigation für E-Learning, das selbstgesteuertes Lernen erlaubt und eine Zielorientierung für das Individuum oder für die Gruppe. Also freie Navigationsmöglichkeiten. Im Zweifelsfall, wenn man nicht weiß, was in dem Kontext besser ist, dann auf jeden Fall multioptionale Navigationskonzepte, dass jeder für sich das benutzen und finden kann, was für ihn oder sie am besten ist. Und dann gendersensible Möglichkeiten für Lehr- oder Lernplattformen. Also, wie könnte sowas aussehen? Da haben wir für kollaboratives Lernen Anforderungen an die technische Entwicklung aufgeschrieben, die einmal erlauben, Inhalte überhaupt zu finden, dann Arbeit und kritische Diskussion über die Inhalte unterstützen, erlauben durch Annotation und durch Kooperation im virtuellen Raum Material zusammen vorzubereiten, dann die kollaborative Entscheidungsfindung, was man nun ins Netz stellt oder nicht stellt oder einem anderen oder nicht zur Verfügung stellt, und Möglichkeiten zum Brainstorming, dass das auch in Erinnerung behalten werden kann. Das heißt, hier schlagen wir vor, Content-Management-Systeme, die Relationen zwischen Inhalten visualisieren können, wie zum Beispiel das mit Topic Max statt Semantic Web. Wir sind gegen Semantic Web und stattdessen für Topic Maps, die eben diese Kontextuierung und unterschiedliche Nutzung erlauben. Dann natürlich Annotationsfunktionen, einschließlich solchen, die bei der Kommunikation entstehen, also Annotationen, die durch die Kommunikation notwendig werden. Dann Editierfunktionen natürlich und Fragebögen und Whiteboards. Und das Modus, was wir gerade am Entwickeln sind, das hat folgende Konzepte: einen sehr niedrigschwelligen Einstieg und eine Skalierbarkeit, so dass man es immer komplexer machen kann. Und das machen wir, indem wir ein Baukastensystem empfehlen und auch selbst verwenden. Das heißt, das Baukastensystem hat sozusagen eine Steckfunktion. Wir können zunächst ganz wenige Funktionen anbieten und wir können dann immer welche dazustecken und andere wieder herausnehmen. So dass man nicht, wie bei ClixCampus zum Beispiel, diese extrem komplexe Angebot hat. Dann Modularität. Das heißt, wir können Module entsprechend dem Lernszenario beliebig kontingent kombinieren. Und Flexibilität, nämlich Daten und Inhalte entsprechend den Lernervorlieben zu repräsentieren. Und das sieht dann so aus. Unser Modus-Server hat im Moment diese Möglichkeiten. Von PIM heißt Personal Information Management, Datenrepräsentation, einem Forum zur Kommunikation, ein Chatroom und den Concept Map Graphen. Und dann können in einem Seminar zum Beispiel die Daten und die Personal Information Management Funktionalitäten genutzt werden und der Überblicksgraph oder wenn man in einer Arbeitsgruppe zusammenarbeitet, eben zum Beispiel nur die Daten, die annotiert werden können. Und das ist, ja, das wollte ich weglassen und mich dann nur mehr der Danksagung widmen an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Regina Klaus, Bernhard Nett, Ruth Messmer, Katharina Schmitz, Sigrid Schmitz, Janis Schulz und Christoph Taubmann. Vielen Dank.